Schön, dass du reinhörst. Dieser Podcast ist Teil eines zweiteiligen Podcast-Specials über Alt- und Craft Beer in Düsseldorf. Dieses Special ist mit freundlicher Unterstützung von Düsseldorf Tourismus entstanden. Die nächste Folge erscheint am Freitag, dem 23.12.2022. Und jetzt viel Spaß.
Was macht ein gutes Altbier aus? Ja, die Drinkability, also was mich durch den ganzen Abend begleiten kann. Das macht für mich ein gutes Altbier aus.
Düsseldorf ohne Alt, was wäre das?
Um Gottes Willen. Geht gar nicht. Nur die Hälfte.
Mehr Kraft als das, was wir da auf der Berger Straße machen, ist kaum vorstellbar.
Hopcast, komm, wir reden über Bier. Hopcast, denn wir alle lieben Bier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur mittlerweile 77. Folge an diesem Freitag, dem 16.12.2022.
Es ist ein kleines Special. Die Kollegen Thorsten und Max, die haben gefragt, kommt doch mal nach Düsseldorf und macht mal was über Altbier. Das läuft so unter dem Radar und wir finden, das hätte mehr Anerkennung verdient. Und da haben wir gedacht, wir gucken uns das mal an. Allerdings musste ich alleine reisen, Stefan.
Ja, ich hatte an dem Wochenende leider was anderes vor. Was soll man sagen?
Ja, und so machte ich mich alleine auf nach Düsseldorf. Und weil du und ich so viel anderes vorhatten in letzter Zeit, es nennt sich Arbeit, haben wir eigentlich auch gar nicht so viel über diesen Ausflug gesprochen.
Genau, deswegen können wir das jetzt alles nachholen.
Genau, ich werde dir berichten, was ich in Düsseldorf gemacht habe und was du, mein Lieber, verpasst hast.
Ja, also dass ich viel verpasst habe, das war mir ja schon vorher klar, also oder verpassen würde. Aber wie gesagt, es ließ sich nicht anders machen, deswegen bist du alleine los und hast mit allen möglichen Leuten gesprochen und alle möglichen Biere getrunken.
Naja, Biere getrunken, ich habe natürlich Altbier getrunken, überraschenderweise.
Ach was?
Ich habe auch ein paar andere Biere getrunken, denn Düsseldorf kann ja nicht nur Altbier, sondern auch Craft Beer, wobei eben die Frage ist, ob Altbier nicht auch Craft Beer ist. Was denkst du denn?
Ja, ich würde sagen, das ist schon Craft Beer. Also die Frage ist dann eher, ist dann irgendwie eine Brauerei, die wirklich nur so ein One-Trick-Pony ist, also genau ein Bier herstellt, ist zumindest im Craft Beer-Sektor ja so ein bisschen ungewöhnlich, weil man Craft Beer ja oft auch mit Vielfalt verbindet. Aber ich würde sagen, von der Definition her sind das schon Craft-Bier-Brauereien.
Ja, zumal viele dieser Brauhäuser oder einige der Brauhäuser dort ja auch mehrere Biere herstellen.
Ja.
Also die haben ja nicht nur das Altbier, aber das werden wir gleich alles noch genauer hören. Mhm. Also insofern würde das in diese Definition schon reinpassen.
Ja.
Und es gibt in Düsseldorf auch eine Tour, die nennt sich Craft Beer und Street Food.
Mhm.
Und die führt eben durch diese Brauhäuser und aber dann entsprechend auch durch einen Craft Beer Laden.
Mhm.
Das ist das Holy Craft. Und da endet diese Tour. Und diese Tour wird geleitet von Michael Plättke. Den hast du gerade eben zu Beginn schon gehört. Das ist der Mann, der das perfekte Altbier vorgestellt hat.
Ja.
Und ich habe noch einen weiteren Michael getroffen,
mhm,
in Düsseldorf. Das ist der Michael Schnitzler. Und der ist Geschäftsführer vom Ürige.
Ah, Ürige kennt man ja vom Namen her.
Ist eine Institution tatsächlich. Das Wochenende, an dem ich in Düsseldorf war, das war so ein überraschend warmes Wochenende. Also
stimmt,
eigentlich,
das war ja letztes Oktoberwochenende, ne?
Ja, wir waren eigentlich schon so im Herbstfeeling. Es fühlte, mhm, sich an wie Sommer.
Ja.
Und alle Leute waren draußen. Es war wirklich voll und sehr, sehr belebt. Und die Leute standen vor den Läden, auch vor den Brauhäusern und haben dort fleißig alt getrunken. Und das war schon eine ganz besondere Stimmung.
Ja, cool.
Das war wirklich sehr, sehr nett. Aber das war jetzt ein kleiner Exkurs zur Stimmung dort, um dich so ein bisschen einzufangen, weil du warst ja nicht da.
Nee.
Und ich möchte dir eben zeigen, dass du echt ein bisschen was verpasst hast.
Das glaube ich.
Nämlich wirklich das letzte Bier, das ich entspannt draußen an einem eigentlich Sommerabend getrunken habe. Das war an diesem Wochenende.
Sehr schön.
Wie auch immer, wir waren bei den beiden Michaels und wir waren bei diesem Thema, ist Altbier, Craftbier. Und wir haben ja jetzt schon gehört, wie Michael P., wir werden später von Michael P. und Michael S. sprechen, das perfekte Altbier beschrieben hat. Aber wir möchten natürlich auch wissen, was ist denn Altbier überhaupt genau, so bierstilistisch gesehen? Und da kann man natürlich viel selber sich anlesen, aber ich bin ja ein großer Freund davon, einfach auch mal jemanden zu fragen, der es auf jeden Fall genau wissen muss. Denn ja, bestimmt cool. Gibt es da einige Theorien. Und wen kennen wir da, der sich in Sachen Bierhistorie perfekt auskennt, Stefan?
Ich würde sagen Markus Raupach von der Bierakademie.
Hören wir doch mal, was er uns geantwortet hat.
Ja, das, was wir heute als Altbier kennen und was in gewisser Weise fast schon ein bisschen eine Religion ist für die Gegend, das war eigentlich das ganz normale Bier. Also letzten Endes wurde in der ganzen Gegend rund um Düsseldorf ein Brown Ale hergestellt, also ein einfaches, obergäriges Bier aus den damals verfügbaren Malzen. Und die waren in der Regel von der Farbe her durch das Trocknen einfach leicht geröstet und deswegen war das Ganze eben braun. Und ja, daraus hat sich dann heute der Begriff Altbier entwickelt, weil es eben ein Bier ist, was nach der alten Brauart, sprich eben so wie früher, obergärig, meistens nur mit Gerste, hergestellt worden ist.
Markus Raupach, die Podcast-Fans kennen ihn bestimmt vom Biertalk. Das ist sein Podcast, den er auch betreibt, unter anderem, und einfach ein sehr kenntnisreicher Mensch für alle Bereiche rund ums Bier, sage ich mal. Ganz toll.
Der lebt für Bier, der kommt aber aus einer Gegend, wo überhaupt alle für Bier leben.
Das stimmt, ja. Aus dem Frankenland.
Bamberg.
Genau.
Nenn es doch beim Namen. Es heißt Bamberg. Ja, Markus Raupach. Und es ist so schön, mit Profis zu arbeiten. Er hat es so souverän eingesprochen, oder?
Ja, toll. Vielen, vielen Dank.
Ganz fantastisch. Wir werden ihn später nochmal hören. Jetzt kommen wir zurück. Wir kommen zurück zu unseren Michaels. Mich würde interessieren, Stefan, was hältst du denn eigentlich von so Stadtführung? Machst du viele mit? Hast du überhaupt viele? Wir haben zusammen noch keine mitgemacht, ne?
Eine Bierstadtführung?
Nee, überhaupt eine Stadtführung. Haben
Doch,
wir beide
haben
schon
wir
mal eine Stadtführung
in Dings,
gemacht?
In Löwen.
Richtig. Richtig, aber das war ja eine ganz besondere Stadtführung. Die war ja wirklich für uns auf die Beine gestellt. Das ist ja so mit Personal Guide und so. Das ist ja das Luxusprogramm. Aber so eine allgemeine Stadtführung?
Ich überlege gerade, ob ich sowas jemals mitgemacht habe. Also bestimmt, wenn ich jetzt ganz doll nachdenke, werde ich irgendwas finden. Aber das wäre jetzt auch nicht so normalerweise meine Art, irgendwie eine Stadt kennenzulernen. Also ich fahre ja sowieso gerne hin und gucke, was da so gibt.
So ohne Vorbereitung?
Ja.
Das ist eine Möglichkeit. Ich bereite ja gerne vor, wie du weißt. Aber so eine Tour mache ich in der Regel auch nicht immer sofort mit. Da muss man mich schon drauf stoßen. Und ich fand es allerdings mal ganz interessant, so auf diese Art und Weise einen Ort kennenzulernen, wenn denn der Guide so ein netter ist, wie es der Michael Plätke ist. Das ist wirklich ein Rheinländer. Der sagte auch, was er so mag am Rheinland und an seiner Stadt, an Düsseldorf. Der ist wirklich totaler Düsseldorfer. Der kann sich auch nicht vorstellen, woanders hinzuziehen. Und er meint, das ist so ein bisschen für ihn wie das Auenland. Da springen alle so durch die Gegend und haben Spaß und haben sich gern.
Und haben sie auch so haarige Füße wie im Auenland?
Ja, seine Füße habe ich jetzt nicht gesehen.
Ach so.
Aber er fährt mit so einem schönen alten Fahrrad da durch die Altstadtgasse und er macht diese Führung tatsächlich ganz, ganz wunderbar.
Ach, toll.
Also ich habe Michael gefragt, wie er denn überhaupt zu diesem Job gekommen ist und speziell zu dieser Tour Craft Beer und Street Food. Aber er macht auch andere bierorientierte Stadtführungen in Düsseldorf. Hören wir mal, was er gesagt hat.
Durch meine Liebe zu unseren Brauhäusern, dann habe ich mich auch dann relativ schnell für die Brauhaustouren interessiert und durfte die dann auch irgendwann machen. Und über diese Geschichte dann hat man gemerkt, so Altbier ist ja nicht der Nabel der Welt, ist ein ganz toller Bierstil sicherlich, aber es gibt noch vieles anderes und dann kam so eins zum anderen und als dann hier irgendwann das Holy Craft aufgemacht hat und Craft Beer immer mehr in aller Munde war, haben wir überlegt, eigentlich haben wir mit unseren Hausbrauern ja eigentlich auch so ein bisschen was wie Craft Beer, handwerklich gebrautes Bier. Vielleicht jetzt anders interpretiert, aber im Grunde genommen am Ende des Tages ist es ja auch da sind Menschen, die mit sehr viel Liebe und Enthusiasmus zum Produkt, zum Bier, ihr Tagwerk verrichten. Und dann haben wir mal geguckt, ob wir das nicht irgendwie zusammenbringen können. Und so ist dann tatsächlich diese Tour entstanden.
Warum interessiert uns diese Tour so? Die wird uns noch öfter begegnen. Vor allen Dingen aber war es für Michael P. der Einstieg, sich wirklich in diese Historie von Bier in Düsseldorf einzuarbeiten.
Okay.
Und da kann man natürlich eine Menge lesen. Und ich habe ihn gefragt, ob es ihm geht wie uns. Für uns ist dieser Podcast und diese gesamte Biergeschichte ja auch eine Reise, oder?
Mhm, ja.
Also ich weiß nicht, hast du mal das Gefühl, dass du jemals auslernst in diesem Bereich?
Nee, es kommt ja auch ständig irgendwas Neues dazu. Also alle Leute, es entwickelt sich ja weiter. Also es sei denn, man würde jetzt nur irgendwie, keine Ahnung, traditionelle belgische Bierstile beleuchten oder so. Und selbst da würde man ständig noch irgendwas entdecken. Aber wenn man halt so das ganze Bierthema hat, das ist ja im Fluss. Das heißt, entstehen neue Brauereien, es sind experimentierfreudige Leute dabei, die ständig neue Sachen ausprobieren. Die Rohstoffe sind jedes Jahr anders. Es ist halt einfach extrem vielseitig.
Und jetzt hören wir mal, was Michael auf diese Frage geantwortet hat.
Also, je mehr ich lerne, desto weniger habe ich das Gefühl, dass ich das weiß. Du merkst diese ganzen Querverbindungen und ach, das hängt ja da zusammen und hier kommt da noch ein fehlendes Puzzleteil hinzu und du kriegst das Bild nie fertig. Du bist immer auf der Suche nach dem nächsten Querverweis. Also man kann das vielleicht mit Wikipedia vergleichen. Man liest sich einen Artikel durch und hat dann diesen blau unterstrichenen Querverweis, klickt da drauf und zwei Stunden später ist man in einem völlig anderen Thema und hat gar nichts mehr mit dem zu tun, wo man eigentlich, und so geht mir das mit dem Bier auch, weil dann die geschichtlichen Verknüpfungen dazukommen und das gesellschaftliche Leben vielleicht in der Vergangenheit, wie haben die Leute damals gelebt, weil man sich einfach darüber fragt, welches Bier haben die Leute damals getrunken? Und dann kommt dabei raus, ja, die hatten ja ganz andere Lebensumstände, ganz andere, ein ganz anderes Dasein und man lernt nie aus. Es ist ein Fass ohne Boden. Also ich habe Gott sei Dank relativ schnell gemerkt, ich darf nicht den Anspruch haben, alles zu wissen, weil das funktioniert nicht.
Tja, das scheint ja ein sehr Düsseldorf- und bierverliebter Mensch zu sein, der Michael Plättke.
Oh, für wahr. Ist uns sehr sympathisch, oder?
Ja, absolut.
Ich sag ja, du hast was verpasst. Kommen wir zu Michael Schnitzler. Über den haben wir noch gar nicht so viel gehört. Und ich glaube, Michael Schnitzler kann man am besten kennenlernen über das Ürige. Und ich habe ein Buch gereicht bekommen von Thorsten Schaar von Düsseldorf Tourismus, um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen über die Düsseldorfer Altstadt. Das ist ein antiquarisches Buch.
Okay.
Das heißt In Out, ein Report über die Düsseldorfer Altstadt von Helmut Hartmann, Franz F. Fröb und Peter Andreas. Das ist tatsächlich Ende der 60er Jahre erschienen.
Oh, das ist ja wirklich antiquarisch.
Ja, kostete 16,80 Mark und hat 308 Seiten.
Oh, da gibt es ja was fürs Geld.
Da gibt es was fürs Geld und vor allen Dingen auf 308 Seiten wird die Altstadt Düsseldorfs vorgestellt. Laden nach Laden. Bam, ach, cool. Bam, bam, bam. Also es ist, wir erinnern uns, die
längste Theke der Welt.
Richtig.
Puh, das ist gerade nochmal gut gegangen.
Das ist wirklich gerade nochmal gut gegangen. Es gibt eine Rezension in der Zeit von 1969, die verlinke ich in den Shownotes zu diesem Buch, einfach nur, weil das irgendwie ganz charmant zu lesen ist.
Ja.
Und es gibt da natürlich auch eine Passage über das Ürige in der Bergerstraße 1. Muss wohl an der grünen Samtjacke gelegen haben. Die sah so ähnlich aus wie die, die der Fotograf im Film Blow Up getragen hat. Jedenfalls sagte einer der im Übrigen sitzenden Gäste zu meiner Begleiterin, Mädchen, lass den laufen, das ist ein Künstler. Wenn Sie einsam sind in Düsseldorf, dann gehen Sie in den Übrigen. Da spricht jeder mit jedem. Da sitzt die Sängerin, die ja auch schon mal bessere Zeiten gesehen hat, neben dem Oberlandesgerichtsrat. Und daneben sitzt der Heizungsmonteur Peter Schmitz. Und der Chef von der großen Dia-Projektorfabrik lässt es sich auch nicht nehmen, am Sonntagvormittag im Ürigen den Frühschoppen einzunehmen. Der Ürige, das heißt sowas ähnliches wie der missgelaunte, Unwirsche, hatte mal Ärger wegen der Branntweinsteuer. So beschloss er einfach, keinen Branntwein mehr zu verkaufen, sondern sich ganz auf Bier zu konzentrieren. Das Angebot ist lediglich durch Käsehäppchen erweitert worden. Das Altbier kostet 40 Pfennig. Der Kürbis kassiert 5 Pfennig für die Bedienung dazu. Der Gast kassiert einen Stoß ins Genick, wenn er dauernd im Weg steht.
Tja, das waren ja noch Preise, ne?
Ja.
45 Pfennig. Aber ist ja auch nur 0,2.
Genau. Man muss auch sagen, dass die Getränkeauswahl bis heute sehr spezialisiert ist. Also
ja.
Es gibt da auch keinen Kaffee oder so, auch kein Cola oder Fanta.
Okay.
Oder so eine Geschichten. Der Ürige oder das Ürige, ich bin mir unsicher, was man sagt. Und ich glaube im Gespräch, dass der Michael Schnitzler sich da auch ein bisschen unsicher, weil ich glaube, man darf beides sagen.
Okay.
Also, der Ürige ist übrigens die einzige Hausbrauerei in der Düsseldorfer Altstadt, die noch alle Produktionsschritte unter einem Dach versammelt. Das hat Michael Plättke mir verraten. Und das ist ein Riesenladen in der Bergerstraße. Da sind 6 Räume, die sind alle unterschiedlich groß. Die älteste Gaststube von diesen Räumen ist das Ürige. In der wurde das leckere Dröpke, wie es so schön heißt, 1946 zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ausgeschenkt. Dann gibt es noch den zentralen Brauhof, das Nevern mit der Fortuna-Ecke und den Stickumsaal. Und auf dem Flur an der Wand sind Fliesen unter so einem kleinen durchgehenden Regal. Da könntest du so kleine Gläser mit Bier draufstellen.
Mhm.
Und auf diesen Fliesen kann oder können die Kürbisse Striche machen für Biere, wenn der Deckel voll ist. Und das passiert ja überraschend schnell, bei so einem Frühschoppen zum Beispiel. Und als ich da war im Sommer, wie schon erwähnt, da standen alle draußen auf dem sogenannten Forum vor dem Ürigen, also Stehtischen.
Ja.
Und auf der Ürige Homepage findet ihr übrigens auch einen tollen Querschnitt durch das Gebäude, wenn euch das interessiert. Das ist wirklich spannend anzuschauen, wo welcher Raum ist und wo was gemacht wird und wo die Brauerei da untergebracht ist. Und Michael Schnitzer ist quasi in dieser Brauerei aufgewachsen, denn das Ganze ist ein Familienunternehmen.
Okay. Und was sind Kürbisse?
Das erzähle ich dir gleich. Erstmal lassen wir mal Michael Schnitzler zu Wort kommen.
Naja, man ist da groß geworden, nicht? Und natürlich fanden die jugendlichen Samstage immer damit statt, dass man das Sudhaus geputzt hat. Also die Kupfer, ja, nicht lachen, war schon nicht so ganz ohne. Also die Kupferkessel da jeden Samstag putzen oder fast jeden Samstag, das war schon eine Aufgabe. Also danach wusste man auch, was man getan hat, wie das so ist mit Kupfer. Ich finde schon, dass so über die ganzen Jahrzehnte, fast Jahrhunderte, man immer gesehen hat, dass dieses Haus so mit der Zeit gegangen ist. Also sei es neue Produkte oder sei es wie der Vorgänger meines Vaters nach dem Krieg die zerstörten Gebäude wieder aufgebaut hat, so wie die Kürbisse aus dem Krieg zurückgekommen sind und dann wieder gemeinsam angefangen haben, über die unterschiedlichen Stile der einzelnen Häuser. Ne? Wir sprechen ja im Ursprung über das Eckhaus, das ist der, ich sag mal, Urürige, dann kommt es Nevean, also nebenan, und dann kommt das Brauhaus, der zu Zeiten meines Vaters immer so als der Plastikürige bezeichnet worden ist, weil da gab es damals dann diese 60er, 70er Jahre Deckenbeleuchtung und so weiter. Also man hat im Grunde genommen immer so das gebaut und das gemacht, was gerade so den Zeitgeist betraf, ohne mit der Tradition zu brechen. Sowohl vordergründig als auch alles, was im Hintergrund passiert. Also es gibt sehr, sehr traditionelle Brautechnologie, gepaart aber auch mit modernster Steuerungstechnik. Also da, wo wir denken, dass Modernität, Digitalisierung hilfreich ist, machen wir das. Und da, wo wir denken, dass es besser der traditionelle Verfahren bleibt, behalten wir uns das auch bei. Also ich glaube, das Traditionellste, ich erinnere mich gerne an mein Studium in Mainz-Stefan, die erste Exkursion ging in ein Brauereimuseum nach Franken. Und als erstes sagte derjenige, der geführt hat, gucken Sie mal hier, da ist ein Kühlschiff und ein Berieselungskühler. Das gibt es nur noch im Museum. Und das ist jetzt schon ziemlich viele Jahre her. Das war 90, 92, 91. Und wir arbeiten also immer noch damit. Nicht? Und interessant ist eben, dass große Technikkonzerne dieses Prinzip dieses technologische Prinzip des Kühlschiffes und des Berieselungskühlers eben versuchen, in eine Automation zu überführen. Man nannte das dann das Merlin-System und so. Also man sieht, dass die Prinzipien ganz gut sind und auch große, auch in großen Unternehmen, in großen Zulieferern immer versucht wird, mit diesen traditionellen Verfahren in eine Automatisierung überzugehen. Und bei uns läuft das eben immer noch so.
Von den Geschäftsführern der Brauhäuser in der Düsseldorfer Altstadt ist nur einer auch Brauer. Rate mal, welcher das ist.
Ach, vielleicht Michael Schnitzler.
Gut. Das ist wirklich ein Laden, wo Innovation auf Tradition trifft, möchte man doch sagen, oder?
Ja, nach allem, was du so erzählst, klingt das so, ne? Und es gibt da ja auch, wir hatten es am Anfang ja auch eine gewisse Biervielfalt, ne? Anscheinend.
Ja, denn das Ürige braut auch durchaus zum Beispiel mit einem Hamburger Brauer, nämlich mit Oliver Wesselow.
Ach, guck.
Ja, so ein Frischhopfenbier.
Das Jirön.
Ja, richtig. Habe ich auch 2 Flaschen mitgenommen, liebenswerterweise.
Ja.
Hast du davon überhaupt eine abbekommen?
Ich glaube ja, es war lecker.
Ich dachte, die habe ich alleine weggetrunken. Und sie brauen auch das Hosenhell.
Das Bier von den Toten Hosen, Wahnsinn. Ja,
genau. Aber solche Sachen machen sie da und sie destillieren auch. Also die Sache mit dem Branntwein, was ich vorgelesen habe, dass man sich nur auf das Bier konzentriert, das ist ein bisschen freier heute.
Ah, okay.
Es gibt bis heute dort kein Kaffee oder Cola Fanta, wie gesagt, aber es gibt inzwischen auch wieder Schnaps.
Ah, okay.
Ja. Also es ist ein Laden mit Geschichte, obwohl Laden, da wäre ich vorsichtig, das sozusagen, wenn du mit Michael Schnitzler persönlich sprichst.
Ja, Laden ist so die schönste Bezeichnung, über die wir uns immer ganz besonders freuen, Laden. Ja, der Ürige ist jetzt seit 160 Jahren, seit 1862 Brauerei. Ich glaube, die K.O.-Frage bei jeder Stadtrelle ist immer, wo ist das Heidelberger Fass? Und man findet das eigentlich nicht. Und das geht eben über die 160 Jahre Geschichte hinaus. Der Ürige war ursprünglich ein Weinhaus. Und dann hat sich 1862 Wilhelm Kürten, ich sag immer, der gesunden Getränke besonnen und hat von Wein auf Bier umgestellt. Und ist also bis zum heutigen Tage auch traditionell so geblieben. Und natürlich, da liegt einiges an Geschichte zwischen. Das weiß man und wird auch immer spannend bleiben. Aber ja, 160 Jahre Brauerei.
So, die Geschichte mit dem Weinhaus, die weiß man also, ja?
Und das, was so dazwischen liegt, das weiß man, Stefan. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht.
Ach.
Weißt du es?
Nö.
Hier kommt Markus Raupach ins Spiel, denn der weiß das.
Ja, wenn wir die Düsseldorfer Biergeschichte anschauen, so ist es tatsächlich so, dass bereits die Gründung der Stadt eigentlich so im 12. Jahrhundert, bereits die hat auch ein bisschen mit Bier zu tun. Das heißt, wir wissen also, damals wurde schon Bier verbraucht und es gibt entsprechende Belege, entsprechende Urkunden aus dieser Zeit, dass zum Beispiel bei Feierlichkeiten und so weiter Bier verbraucht und gekauft worden ist. Die ersten Brauer werden Ende des 14. Jahrhunderts erwähnt. Also da wissen wir, dass dann auch eine Brautätigkeit in der Stadt sicher stattfindet. Eine große Bedeutung hat es eigentlich nicht, weil damals die wirklich wichtigen Leute, also der Adel und die reichen Leute, die haben Wein getrunken und der Rest, also das Volk, der Hofstaat und wer halt sonst noch so im Lande war, die tranken dann in der Regel Bier, meistens sogar noch Dünnbier. Der Hintergrund war, dass einfach das andere Getränk, Wein oder mit Wasser verdünnter Wein, trotzdem so viel teurer war, dass Bier einfach das Mittel der Wahl sozusagen blieb. Als Gewürz hat man für das Bier die sogenannte Grüt hergenommen, also das, was wir heute als Hopfen sehen. Das war damals eine Mischung aus verschiedenen Kräutern. In der Regel hat man die an den Wäldern, in den Wäldern oder in den Auen gefunden, also verschiedenste Kräuter, die lokal gewachsen sind. Da gibt es auch welche, den Sumpfporst zum Beispiel oder so, die wir heute noch kennen, aber es war lokal sehr unterschiedlich und das Spannende war, dass auf diese Krut, also diese Kräutermischung, dann eben auch eine Steuer belegt wurde. Damit hat man auch die ganzen Überlieferungen und weiß so ein bisschen, wie das funktioniert hat. Da waren es auch besonders die Frauen, die sich damit beschäftigt haben, denn die wussten so ein bisschen um die Zusammensetzung der Krut im jeweiligen Gebiet und haben da auch drüber gewacht und ihre Kenntnisse, also wenn sie es dann jemandem beigebracht haben, auch ordentlich verkauft. Also musste man richtig was bezahlen. Ja, um die Zeit, so ungefähr 14. Jahrhundert, Ende 14. Jahrhundert, kennen wir auch die ersten Erwähnungen von Hopfen, der dann da in der Gegend ankommt. Allerdings ist es wegen der klimatischen Verhältnisse schwierig, den anzubauen. Es gibt also keine Hopfengärten, man muss ihn importieren. Dadurch wird er teuer, das Bier wird auch teuer und deswegen blieb noch lange Zeit das Krütbier die Nummer 1 im Lande. Im herzoglichen Brauhaus Jülichberg hat man natürlich die Biere mit Hopfen gebraut, da war ja auch das Geld da und da wissen wir, dass der Hopfen in der Regel in Köln gekauft wurde. Wenn man dann ein bisschen weiterschaut in der Zeit, im 16. Jahrhundert wird immer noch viel Bier in den Haushalten selber gebraut, aber der Handel steigt an, es gibt also immer mehr gewerbliche Brauer und wir haben zum Beispiel von 1541 die Zahl von 20 gewerblichen Brauern in Düsseldorf, also schon eine ordentliche Zahl. Und für wen haben die Bier gebraut? Da wissen wir zum Beispiel, dass das örtliche Hospital viel Bier gekauft hat, weil man einfach die Kranken versorgen musste und Bier war damals natürlich eine stärkende Zutat sozusagen, die man den Leuten gegeben hat, damit sie wieder zu Kräften kamen. Wurde natürlich auch Wein ausgeschenkt, aber den musste man sich eben leisten können. Ja, ein schönes Datum ist übrigens auch 1549. Damals gab es den ersten Brauer auf dem Bürgermeistersessel. Alf Strohm hieß der. Und der hat sich generell um die Sache ganz gut gekümmert, denn wir wissen auch, dass in seiner Regierungszeit die erste Polizeiordnung erlassen wurde, die sich dann mit dem Bier befasst hat. Und da hat man zum Beispiel festgelegt, dass wenn Bier eingeführt wurde von außen, dass dann der Marktmeister das Ganze geprüft hat. Und er hat dann auch den Verkaufspreis festgelegt. Ja, klar, dass das dann ausgenutzt wurde und deswegen hat man relativ schnell erkannt, okay, wir brauchen da unabhängige Leute und dann gab es 3 Kellermeister, die eben Wein und Bier nach dem Import überprüft haben und den Preis festgelegt haben. Ja, die Stadt wächst, im 17. Jahrhundert gibt es dann ungefähr 30 Brauer in der Stadt, also kein großes Wachstum, aber immerhin. Und die haben es offensichtlich nicht so leicht gehabt, denn wir wissen, dass dann auch eine sehr hohe Steuer auf importiertes Bier durchgesetzt wurde, wodurch der Markt dann relativ verschlossen wurde für Leute von außen, für den Import und diese 30 Brauer dann offensichtlich ganz gut vorankamen. In der Zeit entsteht auch das erste, wenn man so nennen will, Düsseldorfer Reinheitsgebot, denn es gab damals den Herzog Wilhelm II., der am 7. Juli 1706 ganz genau geregelt hat, wie ein ordentliches Bier zu brauen war. Und da stand auf jeden Fall der Hopfen dann schon als Zutat drin und offensichtlich spielte damit eben das Bier und auch das Bier mit Hopfen eine zunehmend größere Rolle. Zu dieser Zeit waren die Brauer immer noch mit den Bäckern in einer Zunft gemeinsam organisiert und das hat offensichtlich den Brauern nicht so recht gefallen. Also wir wissen dann, 1712 haben sie dann ganz intensiv gebeten und gefleht, dass sie getrennt werden und ihre eigene Zunft haben können und das ist dann tatsächlich auch passiert und wir wissen dadurch auch Zahlen, also das heißt 1714 gab es dann schon 57 Mitglieder in der Zunft und 1768 schon 94, also fast 100 Brauer in der Stadt und das war dann schon ordentlich, wenngleich dann auch die Franzosen kamen. Also wer so ein bisschen in der Geschichte sich auskennt, dann kommt Napoleon auf den Plan und Düsseldorf wird dann kurzfristig französisch Ende des 18. Jahrhunderts und damit war dann auch die Aufhebung der Zünfte klar, das Vermögen wurde beschlagnahmt und auch wenn die Franzosen dann wieder abgezogen sind, war ab 1806 erlaubt, dass jeder Bürger Bier brauen konnte, völlig unabhängig von seiner Ausbildung. Ja, das heißt also, jeder durfte an den Braukessel, der Meisterzwang ist weggefallen und das hat offensichtlich die Bierqualität ganz schön unter Druck gebracht und auch da wieder die Herrschenden motiviert, eine Regelung einzuführen und da kennen wir von 1824 tatsächlich eine Regelung, die im Grunde sowas ähnliches wie das Bayerische Reinheitsgebot in Düsseldorf festlegt, denn man wusste, ab da durfte Bier nur noch aus Malz, Hopfen und Wasser hergestellt werden. Alles andere galt als verfälschtes Bier und wurde streng bestraft. Außerdem hat man den Ausschank von trüben und nicht vollständig vergorenen oder saurem Bier unter strenge Strafe gestellt. Das ist auch interessant, weil da offensichtlich die Trübung schon als Fehler praktisch gesehen wurde. Das hat einfach was damit zu tun, dass auch ein obergäriges Bier, wenn man es länger lagert, sich eben klärt. Ja, die Polizei hat das dann durchgesetzt und interessanterweise durfte sie oder musste sie sogar regelmäßig die Namen der Brauer der kräftigsten und besten Biere öffentlich bekannt geben und das hat natürlich viel Druck auf die Brauereien gebracht und sie in eine ordentliche Konkurrenzsituation begeben und das hat dann auch entsprechende Folgen gehabt, nämlich das Düsseldorfer Bier wurde offensichtlich immer besser und dann auch überregional bekannt. Also wir wissen dann auch zum Beispiel von Brauereien in Amerika, die dann Bier nach Düsseldorfer Art gebraut haben und dann auch mit Düsseldorfer Bier geworben haben. Und das waren eben Auswanderer aus dieser Zeit. Um 1828 hat Düsseldorf dann so knapp 30.000 Einwohner und 75 Brauereien, allerdings auch über 100 Branntweinbrenner. Und das ist ein Thema, weil wir befinden uns jetzt hier in der beginnenden Industrialisierung und da war gerade der Alkohol, der Alkoholismus natürlich immer mehr offensichtlich geworden. Die Leute zogen in die Städte, sie haben sich dann mit viel Alkohol die harten Arbeitszeiten so ein bisschen betäubt und dementsprechend war dann auch der Segen im Haushalt sozusagen oft schiefgehangen. Viele Männer waren dann eben ordentlich Alkoholiker und hatten entsprechende Ausfallerscheinungen. Und dadurch gab es dann auch die ersten Mäßigungsvereine in der Region. Und interessanterweise haben die Düsseldorfer Brauer da reagiert, weil zu dieser Zeit war es so, dass zumindest in der Sicht der Brauer, aber auch am Anfang zumindest in der Sicht dieser Mäßigungsvereine, das Bier eher noch ein positives Getränk war, weil es natürlich viel weniger Alkohol hatte als der Branntwein. Dementsprechend haben die Düsseldorfer Brauer ein eigenes alkoholarmes Bier rausgebracht. Das war um 1844, zumindest kennen wir da die erste Werbung dafür. Und die sagen, nach dem Vorbild des Berliner Perlbieres, also offensichtlich hat man sich da den Rat in der Hauptstadt geholt oder in der preußischen Hauptstadt und hat es dann sogar in einer weißen und in einer braunen Form angeboten. Also da merkt man schon, dass offensichtlich auch die hellen Biere sich nach und nach ein bisschen durchsetzen, wenn man das schon in der alkoholarmen Variante eben auch kennt. Ja, und da kann man dann auch noch ein bisschen sehen, wie dann nach und nach das Untergärige auch in die Region kommt. Zum Beispiel sieht man das in dem Entstehen der Eiskeller. Also wenn man den Düsseldorfer Stadtplan anschaut, kennt man heute noch die Eiskellerstraße und den Eiskellerberg, ein bisschen nördlich von der Füchschenbrauerei. Und das ist eben so ab 1830 entstanden. Und damit konnte man das untergärige Bier, das bei kalten Temperaturen vergärt, nach bayerischem Vorbild eben braun. Und das relativ lange, denn das Eis wurde im Winter auf Weihern gewonnen oder vom Rhein einfach dann, je nachdem wie stark eben das Ganze gefroren war. Man hat es in diesen Kellern gelagert und dort hat sich's bis in den Sommer hinein gehalten und man konnte es verwenden, um Bier und Würze zu kühlen. Und auch hier kennen wir eine Brauereiwerbung von 1844, wo in Düsseldorf mit einem Bier nach Mannheimer und Münchner Brauart geworben wird. Ja, und so geht ein bisschen die Biergeschichte weiter. Karl von Linde erfindet 1871 die Eismaschine und damit war dann überhaupt ganzjährig Brauen natürlich möglich. Dazu kommt die Industrialisierung, die Gründung des Deutschen Reiches und die Aktiengesellschaften, wodurch dann die Großbrauereien entstehen, wie wir sie dann später gekannt haben. Und das ist in Düsseldorf genauso. 1908 brauen die Düsseldorfer Brauereien fast 500.000 Hektoliter Bier, das ist schon richtig viel. Und wir wissen auch, dass sie pro Kopf ungefähr 150 Liter Bier getrunken haben. Das Altbier wird damit mehr und mehr zum Nischenprodukt. Heute taucht es in den Statistiken eigentlich nur noch so im Sammeltopf der sonstigen Biere auf. Ich selber muss sagen, ich mag das sehr, sehr gerne. Ich bin ein großer Freund des Altbieres. Wir haben sogar hier in Franken schon erste Brauereien, die auch ein Altbier sozusagen herstellen. Es ist ja auch ein bisschen ähnlich unserem fränkischen Nationalbier, dem Rotbier, das allerdings untergärig ist, aber so aromatisch sind die beiden sehr verwandt und sehr angenehmes, schönes, malzbetontes, karamelliges Bier. Und ja, insofern bin ich auch selber gerne in Düsseldorf und mache dann gerne auch die Runde mit den vier Brauereien oder mittlerweile sind es ja sogar ein paar mehr und genieße dann jeweils die Biere.
Ja, vielen Dank an Markus Raupach. Das war wirklich mal ganz schön umfassend.
Was sich alles hinter dem, das weiß man, verbirgt, oder?
Ja, ja, absolut, absolut. Ich erinnere mich noch dran, in deinem Biersommelier-Kurs, dem ich ja von der Seite beigewohnt habe, sozusagen.
Du bist der Schattensommelier.
Genau. War nämlich auch die Frage bei dem ESB, glaube ich, war es. Fullers ESB, an was erinnert euch das? Und es erinnerte tatsächlich an das Altbier. Ganz spannend eigentlich, diese Connection vom britischen Bitter zum Altbier.
Ich hatte jüngst ein Altbier in meinem Adventskalender von der Henssen-Brauerei.
Stimmt, ja.
Die sitzen in Mönchengladbach, das ist jetzt gar nicht so weit entfernt von Düsseldorf.
Das stimmt, also das war auch ganz gut.
Das war auch ganz gut.
Ja.
Was mag man denn überhaupt so am Altbier? Oder du?
Ja, witzigerweise war in Lüneburg, als ich so meine ersten, ich sag mal, Kneipenerfahrungen gesammelt habe, wurde da tatsächlich auch, gab es einen Laden, wo es, ich glaube, es hieß sogar das Alt, ja, wo es halt eben Altbier gab und auch Altbierbowle, erinnere ich. Das fand ich aber ziemlich eklig. Das war dann so Altbier mit Früchten. Aber so mit 15, 16, als ich so in dem Alter war, haben wir auch Altbier getrunken. Ich glaube, da war es tatsächlich auch, ja, die Drinkability, wie man heute sagen würde.
Ich bin kurz im Gedanken daran festhängen geblieben, an der Frage, wann ich zum letzten Mal Bowle getrunken habe. Also ich habe dir trotzdem bis zum Ende zuhören können.
Nein, hast du nicht.
Dennoch bin ich kurz gedanklich drüber gestolpert. Ich wüsste es nicht.
Nee,
das ist so ein Partykeller-Getränk, nicht? Und der Partykeller ist, so ein, ist ja irgendwie.
Der ist schon ein bisschen her.
Aus.
Ne? Ja, ja, das ist richtig.
Nicht mehr State of the Art.
Wie gesagt, es gab Altbierbowle, das erinnere ich noch, aber das war auch nichts unbedingt für mich irgendwie. Aber so, genau. Also ich Schlösseralt und so ein Zeug gab es irgendwie, weiß ich noch, als ich klein war. Und dann habe ich aber auch lange Jahre kein Altbier getrunken. Das ist jetzt wirklich erst über diese, ich sag mal, Craft-Bier-Trinkerei wieder gekommen.
Ist das nicht lustig, dass man darüber wieder so etwas wie Altbier entdeckt?
Ja, das stimmt.
Und selbst das zaghaft, denn tatsächlich habe auch ich wenig Altbier getrunken.
Hm.
Und ich war aber überrascht, auch wie vielseitig Altbier sein kann.
Hm.
Also die Range, wenn du dich sozusagen durch die Altstadt trinkst, die ist wirklich, wirklich vielfältig.
Ja.
Darauf werden wir gleich auch noch eingehen. Erstmal, finde ich, sollten wir Michael P. und Michael S. nochmal darüber sprechen lassen oder sie fragen, wie sie denn das perfekte Alt beschreiben würden.
Ich glaube auch, dass trotz der Tatsache, dass ja die dunklen Biere im Moment jetzt nicht so, sage ich mal, an alleroberster Stelle stehen, der Beliebtheitsskala, sie doch sehr unterschätzt werden, was ihre Drinkability vor allen Dingen über einen längeren Zeitraum und auch über eine etwas größere Menge angeht. Und da unterstützt der Hopfen doch sehr. Also wenn man mal was Helles oder was Weißbieriges oder sowas in diese Richtung trinkt, dann wird es doch nach dem zweiten Glas, wird es doch schon zäh. Und Arbeit, ja, und ich finde, das Altbier kann da eine Menge mehr und wird, finde ich, generell, und das schon seit vielen Jahren, einfach total unterschätzt. Natürlich ist es schwierig zu sagen, durch den Niedergang von Diebels, durch den Verlust von den großen Schlösser und Frankenheim, hat man natürlich weder noch die bundesweite Verbreitung, was ja das Altbier hatte, im Gegensatz zum Kölsch. Kölsch war nie bundesweit vertreten, Altbier sehr wohl. Zu meiner Lehrzeit, ich habe bei der Spatenbrauerei gelernt, hat man mit großem Stolz erzählt, dass der Löwenbräu früher Altbier gebraut hat. Ne? Also das konnte man sich selbst 89 schon gar nicht mehr glauben, dass es mal so war. Also das Altbier war wirklich eine tolle Sorte. Und es ist, ja, also es war damals eine beliebtere Sorte. Und man kann das nicht kompensieren und auch nicht vergleichen mit diesen Schwarzbieren oder mit diesen dunklen Hellen. Also das ist alles so ein bisschen schwierig. Also ich finde, es kann dich wunderbar durch den ganzen Abend begleiten. Und das Schöne ist ja, am nächsten Morgen geht es dir auch noch gut.
Was macht ein gutes Altbier aus? Ja, die Drinkability. Also das ist eigentlich der perfekte Begleiter durch den Abend. Also es passt wunderbar zum Essen und dann darüber hinaus noch zu den Gesprächen am Tisch. Also in der geselligen Runde. Es ist wirklich so ein Reaktor in der ganzen Runde, der das Ganze so am Laufen hält und wirklich auch. Also ein gutes Altbier ist wirklich, was mich durch den ganzen Abend begleiten kann. Das macht für mich ein gutes Altbier aus. Und ich merke das ja auch bei meinen Gästeführungen, wenn dann auch Leute nach Düsseldorf kommen, die die Stadt und vor allem das Bier nicht so gut kennen. Also die Einstiegsschwelle ist tatsächlich bei einigen, jetzt nicht bei allen, das wäre vermessen, aber bei einigen doch recht hoch, weil diese Farbe, die suggeriert, also das ist immer noch so in den Köpfen drin, ein dunkles Bier ist stark. Die haben also schon mal per se Angst vor höherem Alkohol und dass ich dann nur vielleicht zwei, drei von trinken kann und dann betrunken auf der Brustwarzen durch die Altstadt robbe.
dem ist natürlich nicht so. Und man muss den Leuten auch wirklich erstmal so ein bisschen die Angst nehmen und dass es tatsächlich wunderbar funktionieren kann. Und ein Großteil der Leute sind dann auch tatsächlich relativ schnell begeistert vom Altbier und finden das tatsächlich ein total spannendes und leckeres Bier und sind wirklich überrascht. Sicherlich hat man den einen oder anderen dabei, der dann wirklich so eingefahren ist und wird vermessen zu sagen, dass nach so einer Brauhaustour durch die Düsseldorfer Altstadt, wenn man dann alle Brauereien mal abgeklappert hat, dass man die dann alle per se zu Altbierfreunden gemacht hat. Das ist ja auch gar nicht die Aufgabe. Es ist einfach den Leuten zu zeigen, guck mal hier, es gibt neben Pilz, hellem Export auch noch andere spannende Bierstile, die durchaus ihre Daseinsberechtigung, ihre Tradition auch haben. Das ist ja das Schöne. Und die Leute einfach mal über den Tellerrand bzw. ins Glas hineinschauen lässt.
Mürrig ist auch ganz lecker, ne? Aber von daher
ist süßlich hier.
Ja. Das ist alles schön. Also, Füchschen ist natürlich auch nicht zu beachten. Also von daher, wir sind also hier, da, überall.
Tja, hier, da, überall. Was waren das für Leute?
Das war eine Gruppe von älteren Herren, aha, die am späten Nachmittag im Gasthaus zum Schlüssel saßen.
Ah.
Und das Lustige, wenn du dort mit einem Mikrofon durch die Gegend gehst, ich war dort, um nochmal Atmotöne aufzunehmen, mhm, drin. Also ich bin einfach die Straßen nochmal längs gegangen und in die Brauhäuser hinein. Dann ist es so, dass dir immer jemand quasi ins Mikro reinspringt, der mit dir sprechen möchte.
Sehr gut.
Das ist tatsächlich diese rheinländische Art. Ich erinnere mich an die ersten Umfragen, die ich machen musste. In Flensburg oder in Kiel wird es gewesen sein, als Praktikantin für eine Redaktion, für eine Tageszeitung. Und das war bestimmt sowas Klassisches wie ihre Lieblingseissorte, was man so macht als Praktikantin, wenn man für eine Tageszeitung eine Umfrage machen soll. Und das war so anstrengend, weil diese Leute nie Lust haben mitzumachen. Du musstest denen echt alles aus der Nase pulen. Und wenn du dann noch mit einem Foto kamst, war die Sache vollends vorbei. Aber im Rheinland wäre das die helle Freude gewesen, Stefan.
Sehr schön.
Da hättest du dich hinstellen können vor dem Eisladen, ja, und hättest nur warten müssen.
Sehr gut. Ja,
das ist
sehr
super.
Sehr kommunikative Menschen.
Also dickes Dankeschön an die Leute dort. Die haben den Job wirklich unglaublich vereinfacht. Das hat wirklich Spaß gebracht. Aber das ist ein kleiner Exkurs. Das war eine Gruppe von älteren Herren, wie gesagt, die dort saßen und die ein bisschen erzählt haben, wie ihnen das Bier dort schmeckt. Denn Altbier, wir haben es ja schon vielfach gehört, ist ja nicht Altbier.
Hm.
Also das Altbier zum Schlüssel kommt ein bisschen mehr über den Malz, was heißt ein bisschen mehr? Es kommt mehr über den Malzkörper.
Okay.
Es ist süßlicher, das ist das, was dort am Anfang gesagt wurde. Es ist eben süßlicher. Süffiger wird das gerne genannt, auch wenn wir beide in meiner Biersommelier-Ausbildung gelernt haben, dass man süffig gar nicht sagen darf. Aber ich finde, das passt eigentlich ganz gut.
Ja.
Und das Bier das Bier im Ürige.
Ja.
Das ist wesentlich bitterer.
Okay.
Tatsächlich. Und auf der Homepage vom Ürige heißt es auch, ihr Alt sei das an Bitterstoffen reichste in Deutschland.
Ach was.
Da habe ich natürlich Michael S. gleich gefragt, stimmt das wirklich?
Naja, sagen wir mal so, es ist natürlich es hat einen technologischen Hintergrund, diese Isomerisierung des Lupulins, das ist der Inhaltsstoff des Hopfens. Das ist natürlich immer schwierig, immer gleich und immer auf dem gleichen Niveau nachzuvollziehen, weil so wie wir den Hopfen verwenden, nämlich ausschließlich als Dolden, also keine Pellets, keine Extrakte, ist es natürlich immer schwer, jeden Sud, jede Charge so zu haben. Aber wir versuchen schon, dass wir so das Niveau auf kurz vor 50 halten. Und ich kenne kein Altbier, was da dran kommt, was diese Bittereinheiten angeht. Aber das kann man dahin hinstellen, das kann man auch weglassen. Also wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir trotz dieser hohen Bittereinheiten, man nennt das heutzutage eine gute Drinkability, behält. Weil, also ich hatte gestern wieder eine Führung, da habe ich gesagt, habt ihr schon mal Jever getrunken? Ja. Und, was ist bitterer, Jever oder Ürige? Und die Antwort war Jever. Und wenn Sie sehen, dass ich vermute mal ungefähr die Hälfte der Bittereinheiten im Jever ist, dann weiß man, wo man hin will. Also wir stehen sehr auf den Hopfen, wir stehen sehr auf die Inhaltsprodukte des Hopfens traditionell. Und ich glaube auch, dass dieses Herbe einfach das Typische und das Charakteristische und das, was der Brau Godfather himself, Professor Ludwig Nazis, immer so als die charakteristischen Punkte bezeichnet hat, dass die einfach erfüllt sein sollten, auch für eben ein traditionelles Bier wie das Altbier.
Okay, Ürige ist dann also das bitterste Alt. Und was gibt es noch für Unterschiede?
Die Biere sind unterschiedlich, die sind auch von der Farbe durchaus in Nuancen anders. Und das finde ich aber auch genau richtig, so sollte es sein. Ich würde mir aber trotzdem nicht zutrauen in der Blindverkostung. Also ich würde das eigene vielleicht aufgrund der Bittere rausschmecken, aber danach wird es schwierig. Und also es gab bei uns auch schon Verkostungen, wo Kölsch und Alt da gegeneinander gestellt worden ist und das hat man auch nicht gemerkt. Ja, ist aber auch normal. Ist beides obergärige Biere. Der Charakter ist einfach ähnlich. Und deshalb sage ich auch immer, wir sind uns da viel näher, als mancher da hinein definieren möchte. Und also ja, sind unterschiedlich und ist auch richtig so.
Es gibt Unterschiede und es gibt auch eine gewisse Vielfalt. Wir hatten vorhin schon das Rhön, das Grünhopfenbier. Und es gibt auch saisonale Spezialitäten.
Es gibt zum Beispiel das Sticke. Sagt dir das Sticke was?
Ja, ich habe das immer schon mal gehört. Ich weiß gar nicht, ob ich es jemals getrunken habe. Was ist das Sticke?
Das Sticke ist sozusagen das Bockbier des Altbiers. Es ist okay. Ein stärker eingebrautes Altbier.
Und das ist dann saisonal?
Ja, das wird zweimal im Jahr eingebraut, zur Fastenzeit und im Herbst.
Okay.
Und der Ursprung liegt natürlich wieder einmal bei den
Mönchen.
Ja. Im 19. Jahrhundert durften diese während der Fastenzeit keine feste Nahrung zu sich nehmen und brauten deshalb ein starkes Bier ein.
Okay, das ist also der Vorfahr der heutigen Sticke.
Genau. Und Sticke kommt von Stickum, das heißt übersetzt sowas wie hinter vorgehaltener Hand, geheim.
Ah, okay. Wir halten fest, es gibt dann doch eine größere Vielfalt, als man im Vorhinein denken würde. Und es ist irgendwie auch Craft. Aber was vor allen Dingen zählt, ist die Drinkability.
Ja, das hast du ganz gut zusammengefasst. Und das zeigt sich auch an den Zahlen. Also an so einem Wochenende können laut Michael Schnitzler schon mal 20 bis 30 Hektoliter Bier über den Ladentisch gehen.
Ganz ordentlich, ne?
Ja. Und Ähnliches berichtet auch Dirk Ruhnhoff. Das ist der Braumeister im Brauhaus zum Schlüssel. Und der braut um die 1500 Hektoliter im Monat.
Und das ist wirklich ziemlich ordentlich.
Für wahr. Dirk hat mir verraten, dass an einem guten Wochenende schon mal 100 Liter Fässer ausgetrunken werden. Die Düsseldorfer können offensichtlich trinken.
So, jetzt haben wir aber immer noch nicht geklärt, was der Kürbis ist.
Das Lustige ist ja, dass ich am Anfang immer verstanden habe, der Kürbis.
Ich glaube, es geht vielen so.
Es liegt ja auch natürlich an dem Dialekt dort und sie sagen auch Kürbis.
Meinst du?
Ja, irgendwie schon. Ich habe immer Kürbis verstanden und auch ich ahnte schon, worüber wir sprechen, habe mich aber schon gefragt, warum man die armen Menschen Kürbis nennt. Kürbis, richtig. Was ist ein Kürbis?
Da gibt es ja viele Herleitungen. Die prominenteste ist eigentlich die, dass die jungen Pilger, die durch das Rheinland gepilgert sind, auf dem Jakobsweg, der in seinen unzähligen Abzweigungen ja durch komplett Europa geht, dann irgendwann ein Problem haben, dass die Pilgerkasse irgendwann mal leer ist und man seine Pilgerreise theoretisch abbrechen müsste. Und da haben sich die rheinischen Brauhäuser tatsächlich dann angeboten, dass sie dort für ein paar Tage als Kellner dann die Reisekasse aufbessern konnten, neben dem normalen Stammpersonal. Und die Stammgäste hatten dann einfach keine Lust, sich die Namen der neuen Kellner zu merken und haben gesagt, ja, die pilgern den Jakobsweg. Und wer im Rheinland mit dem Namen Jakob geboren wurde, hat das Schicksal zu tragen, dass er niemals Jakob genannt wird, sondern nur Kürbis, so eine Kurzform von Jakobus. Und somit war der Kürbis dann hier im Rheinland geboren. Also das ist so die wenn du so, wie du gerade sagst, so bedeutungsschwanger, die historische Herleitung.
Der Kürbis, Stefan? Der ist meist männlich. Also ich habe eigentlich nur Männer gesehen dort im Service,
okay.
in diesem Bereich. Und er hat einen ganz eigenen Ton am Leib.
Mhm.
Also nicht überbordend freundlich.
Okay.
Ich sage immer, ein guter Kürbis zeichnet sich dadurch aus, dass er die Grenzen kennt. Und genau darauf kommt es an, wirklich die Grenzen zu kennen und auch die Grenzen nicht zu überschreiten. Weil man muss da schon aufpassen. Gerade so in den asiatischen Raum geht es ganz schnell mit solchen Dingen wie Gesichtsverlust und so weiter. Also da gibt es durchaus auch nicht nur positive und humorige Geschichten. Aber natürlich sitzt der Tourist mit aufgeschlagenem Führer dort und sagt zum Kürbis, sie sind ja gar nicht unfreundlich. Das kommt durchaus vor. Und man darf auch eins nicht vergessen, und das habe ich schon vor vielen Jahren hier mal mit dem Chef des Breinbacher Hofs, beste Haus am Platz, kann man sagen, Fünf-Sterne-Haus, schon mal in einer Diskussion besprochen. Ich sage, ich schicke dir meine Kürbisse und sie werden bei dir zurechtkommen. Wenn du mir deine schickst, werden die bei mir nicht zurechtkommen. Und man darf den Kürbis nicht so unterschätzen oder geringschätzen, weil die Bandbreite eines Kürbis ist enorm. Sie müssen überlegen, wir haben auch bei uns im Haus, gerade so zu Messezeiten, sehr, sehr große Bankette, durchaus auch sitzende Bankette, die Teller eingereicht werden müssen. Also gesetztes, hochwertiges Essen, was ein Kürbis abdecken kann. Und wir haben Altweiber Fastnacht. Und diese Bandbreite kenne ich nicht von irgendjemandem, der im Servicebereich auf der ganzen Welt tätig ist. Es gibt immer eine Nische, die hat auch ein paar Bandbreiten, aber die Leitplanken sind deutlich enger als das, was ein Kürbis in Düsseldorf zu leisten imstande ist. Die ganz traditionelle Art war ja durchaus, dass diese Kürbisse tagsüber in der Brauerei gearbeitet haben, nicht? Und sind dann eben nach Feierabend in den Gastronomiebetrieb gegangen. Also das ist auch so eine Tradition, die da immer ist. Ja.
Fehlendes Arbeitszeitgesetz, brauchen groß abends spät rein.
Naja, man kann ja jetzt nicht sagen, dass früher alles schlecht war. Nicht? Also von daher.
Aus Unternehmersicht sicherlich.
So ist das. Und das würde man sich heute durchaus auch wünschen, dass nicht also so mangelndes Verständnis zwischen den einzelnen Abteilungen, wenn man sowas mal abbauen könnte, ist das mit Sicherheit dem ganzen Ablauf zuträglich.
Ich habe da tatsächlich eine schöne Anekdote, die wirklich auch tatsächlich so passiert ist. Also wir haben in einer schönen Gruppe zusammen als Jungs und einer von uns war halt nicht so leistungsstark am Glas und es gab dann für alle ein neues Bier und der eine arme Tropf stand halt noch von einem recht gut gefüllten Bier, wo der Kürbis sich dann auch nicht getraut hat, ein neues Bier, und dann hat er ihn dann tatsächlich auch bei ihm Strohhalm für seinen Longdrink bringen sollte. Und das ist also tatsächlich so, das sind die Dinger, was der Micha gerade sagte, die dann aus der Situation, ich glaube auch nicht, dass er sich denn dann irgendwie zurechtgelegt hatte, sondern der kam halt einfach aus ihm raus, das hat man ihm auch wirklich angemerkt und hat natürlich für einen riesen Lacher gesorgt und dafür auch dann gesorgt, dass dann der nicht so leistungsstarke Kollege dann noch ein bisschen nachgezogen hat.
So, Stefan, sind alle Fragen erschlagen zum Thema Kürbis?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Fachkräftemangel in Deutschland. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft dieses Berufes.
Meinst du?
Ja, also mir wurde versichert auf Nachfrage, der Beruf stirbt nicht aus.
Und auch wenn die an sich selber, du sagtest, die waren nicht mehr die Jüngsten, die sterben ja tatsächlich irgendwann mal weg.
Tja, ich bin gespannt. Wir behalten das einfach mal im Blick.
Ja.
Mir wurde versichert, wie gesagt, nein, der Kürbis stirbt nicht aus.
Sehr gut.
Okay. Wir sind fast am Ende, aber ich habe eine Geschichte noch auf dem Herzen. Denn im Laufe dieses Gesprächs gab es eine wunderbare Erklärung, wie Hefen funktionieren. Und zwar obergärige Hefen und untergärige Hefen.
Ach was?
Ja, ja. Und zwar mit Hilfe eines Brötchens.
Aha.
Die Röggelchenparade.
Obergärung heißt eben, dass sie ungefähr bei 20 Grad plus stattfindet, einer obergärigen Hefe. Die nicht in Düsseldorf waren und das auch nicht so kennen, müssen dann, wenn sie das nächste Mal da sind, sich ein Röggelchen kaufen. Oh, ein Röggelchen, kennst du auch nicht, das Röggelchen? Ja, das ist ein kleines dunkles Brötchen, aber mal zwei. Ja? Und wenn man 10 Röggelchen aneinander packt, dann hat man einen sogenannten Sprossverband. Und das entspricht ungefähr der Struktur und der Form einer obergärigen Hefezelle. Und da ja während der Gärung Alkohol und Kohlensäure entsteht, nimmt die Kohlensäure die sehr große Oberfläche dieser Hefezelle mit nach oben und deshalb obergärig. Die untergärige Hefezelle ist ein halbes Röggelchen, also ein Brötchen, ein kleines, dunkles. Und wegen der geringeren Oberfläche sinkt diese Hefe eben zu Boden und deshalb untergärig.
So, so, Küchenwissen für die nächste Party, die ja, Röggelchenparade.
Schön, oder?
Ja, sehr gut.
Das funktioniert auch andersrum. Wenn man Bilder von Hefezellen kennt, kann man danach erahnen, wie ein Röggelchen aussieht.
Sehr schön.
Wunderbar, Stefan. Das war Teil 1 unseres kleinen Düsseldorf-Altbier-Specials.
Okay. Und Teil 2, der bekanntermaßen am 23.12. kommt, einen Tag vor Weihnachten. Was erwartet uns da?
Da erwartet uns ein kleiner Gang durch die Altstadt mit wirklich illustren Gestalten. Mit Menschen, die ein Craft-Bier-Laden und eine Craft-Bier-Bar aufgemacht haben, weil sie und ihr bester Freund gerade aus dem Urlaub kamen, arbeitslos waren und ihre Freundin weg waren. Okay. Oder ein ehemaliger St. Pauli-Spieler, der jetzt ein Kultimbiss hat in auch Düsseldorf. Schön. Ja, wir lernen den Braumeister zum Schlüssel kennen.
Mhm.
Und ach, hört einfach selber rein. Da ist auch der neueste Vertreter der Düsseldorfer Brauhausszene mit dabei. Also, das wird eine wunderschöne Folge. Du hast es schon gesagt, am 23.12. wird sie erscheinen. Am besten, wenn ihr es noch immer nicht getan habt, abonniert diesen Podcast, dann werdet ihr sie auf jeden Fall nicht verpassen. Ihr findet uns unter www.hopcast.de. Da findet ihr auch mehr Infos und die Links zu dieser Folge und natürlich auch in den Shownotes. Ihr könnt uns folgen auf Facebook und auf Instagram. Ihr könnt uns unterstützen via Steady, wenn ihr sagt, toll, ich möchte mehr von diesen Menschen hören. Ich sag mal, wir hören uns nächste Woche und wir möchten schließen mit den Worten von Marinko Mile-Miletic vom Hamm in Düsseldorf. Den lernt ihr nächste Woche besser kennen.
So sieht's aus.
Und tschüss.
Ahoi.
Hopcast. Wie kommen wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Denn wir alle lieben Bier.
Kommen wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Denn wir alle lieben Bier.